bin vorhin erschrocken, wie der Herr, mein Hofchef, vom Gottesdienstraum sprach, weil ich das eigentlich schlimm fände, wenn wir mit Gott besonders in speziellen Räumen reden. Das ist ein Verständnis, das uns ja eigentlich fremd ist. Wir machen die schönsten Erfahrungen mit Gott mitten im Leben. Da, wo wir unsere Schwierigkeiten haben. Da, wo wir unsere Probleme und Nöte haben. Und ich weiß auch, dass die stille Zeit, die ihr habt über dem Wort Gottes, das sind so tolle Plätze. Ich habe das als junger Kerl das erste Mal erlebt, wo ich zum Glauben kam und dann Evangelisation war. Wir hatten eine Freizeit und da hat man seine Bibel genommen und da saß der eine auf der Treppe zur Apotheke und der andere auf der Kirchhofmauer und hat seine stille Zeit gehalten. Das war der Platz, wo die Ehre Gottes wohnt, mitten im Leben. Und das ist auch ein falsches Verständnis, dass manche in ihrem Kopf haben, dass sie meinen, sie müssen Gott eine Ehre bringen oder Gott hochbringen. Das hört man ja heute in ganz vielen dieser modernen Gottesdienste, sie wollen Gott hoch erheben. Gott ist so hoch, den könnt ihr gar nicht mehr höher heben. Das ist ein Witz, wenn wir mit unseren schmutzigen Händen Gott hochheben wollten. Sondern Gottesdienst heißt ja, dass Gott uns dient. Ist euch das bewusst? Und dass er uns ehrt. Er steigt zu uns herunter und kommt in unser kleines Leben. Das Herrliche ist, das hat der Hermann Hofseß so schön gesagt, dass wir ja das Priestertum aller Gläubigen haben. Im Neuen Testament gibt es nichts anderes. Ihr seid Priester. Priester des Allerhöchsten. Und ihr dürft die wunderbare Gnade und die Vergebung von Jesus weitergeben. Unter Menschen, die so dringend das nötig haben. Was ist das, wenn ihr ein Beichtgespräch entgegennimmt und einem zusagt, jetzt ist alle deine Schuld gebüßt und getragen im Blut von Jesus. Also es geht um unser Leben, dass wir dort in unserem Leben unsere Erfahrungen mit Gott machen. Und deshalb habe ich einen Abschnitt ausgesucht. 2. Mose 17, Vers 1 bis 7. Ich finde es so wunderbar, dass in der Bibel so viele Erzählgeschichten stehen. Man hört ja manchmal in Ansprachen so viel theoretische Referate und mit denen fangen wir überhaupt nichts an. Kopfwissen. Und in der Bibel ist einfach erzählt, übrigens, Jesus hat fast ausschließlich Geschichten erzählt. Und er tut's Allerbeste, wenn er einfach diese Geschichten weitererzählt. Meine Schwester, die Irmgard Weth, die hat ja eine der meistverbreitetsten Kinderbibeln, die Neukirchener Kinderbibel, geschrieben. Und die hat immer gesagt, was ich eigentlich für die Kinder geschrieben habe, das wäre für die Erwachsenen gerade richtig. Nur mal die biblischen Geschichten so zu hören und so zu lesen. Es kann gar nicht klar und einfach genug sein. Und das sind auch die Geschichten des Alten Testaments ganz wunderbar. Wir erinnern uns, die Israeliten waren ausgezogen aus Ägypten. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Ägypten wart. Ich war einmal und ich lege keinen großen Wert mehr drauf. Ich bin eigentlich erschrocken. Da kriegt man ja in diesen alten Tempeln, kriegt man da so Präsentationen, wie man das heute macht. Und da kommt die alte ägyptische Denkung raus, das ist okkulteste Esoterik. Ganz unheimlich. Die Ägypter hatten ja einen Kult um den Tod herum. Denkt an die Pyramiden, das waren ja nur Gräber. Und keine Hoffnung des Lebens, nur den Tod. Und eine furchtbare Unterdrückung. Nur die einen, die Pharaonen, die hatten das Leben. Alle anderen mussten leiden, waren Sklaven drunter. Und Gott hat seine Leute rausgeholt aus dem Gefängnis in Ägypten. Und Gott will etwas aus seinem Volk Israel machen. Und dann hat er sie durch die Wüste geführt. Und das sind sie jetzt. Und die ganze Gemeinde der Israeliten zog aus der Wüste Sin weiter ihre Tage reisen, wie ihnen der Herr befahl. Und sie lagerten sich in Rephidim. Da hatte das Volk kein Wasser zu trinken. Und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Warum versucht ihr den Herrn? Als aber dort das Volk nach Wasser dürstete, murrten sie wieder Mose und sprachen, warum hast du uns aus Ägypten ziehen lassen, dass du uns, unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben lässt? Mose schrie zum Herrn und sprach, was soll ich mit dem Volk tun? Es fehlt nicht viel, so werden sie mich noch steinigen. Der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Da nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort gehadert und den Herrn versucht und gesagt hatten, ist der Herr unter uns oder nicht? Da sitzen die Israeliten in der glutheißen Wüste. Die Sonne brennt erbarmungslos herunter, die Luft flimmert, kein Schatten. Die Kinder quengeln, Mama, ich habe so Durst, die Mutter, ich auch. Und da warten sie. Und es tut sich nichts. Dann liegen die Nerven blank und sind die Leute gereizt. Wir leben in einer unheimlichen Welt, in der es Nöte über Nöte gibt. Und wenn man all die Nöte dieser Welt beschreiben wollte, würden gar nicht fertig werden. Das mit dem Wasser ist nur ein Problem. 1300 Millionen Menschen auf dieser Welt können nie in ihrem Leben ein Glas sauberes Wasser trinken. Das ist die Realität. Es gibt ja so viele Christen, die sagen, sie wollen die Welt verändern. Sag, fang doch an. Wir haben in den letzten Jahrzehnten viele Brunnenbohrteams ausgerüstet und Brunnen geschaffen und junge Leute ausgesandt, die dort geholfen haben, Brunnenabdeckungen zu machen. Aber das Problem kann man gar nicht lösen. Im Tschad waren wir bei 180 Meter, so tief war das Grundwasser abgesunken. Und mit jedem Brunnen, den man bohrt, wird das Grundwasser noch tiefer. Wir haben kein Wasser mehr da. Und das kann man nicht mehr lösen. Aber in der Geschichte geht es noch um eine viel schlimmere Not als nur ums Wasserproblem. Allerschlimmste Not ist, wenn Menschen an Gott verzweifeln, mit Gott im Streit liegen, mit Gott hadern, das ist in der Bibel, Gott versuchen, ihn provozieren. Das machen wir alle. Wir haben alle mit Gott gehadert. Warum? Als junger Schüler habe ich mich immer verglichen, warum bin ich nicht so begabt wie die anderen, die so sportlich alles können? Warum? Warum habe ich das Handicap? Warum bin ich begrenzt? Andere, die hadern, warum sie in dieser Familie geboren sind, warum sie so blöde Eltern haben. Es gibt alles, worüber man hadern und streiten kann mit Gott. Wer mit Gott hadert und streitet, vergisst, wir sind ja nicht der Mittelpunkt der Welt. Ich war in den letzten Tagen wieder am Sterbebett gestanden und habe gemerkt, Mensch, was ist das Leben? Ein guter Freund von mir und stirbt. Mein Leben verlöscht, das ist ja gar nicht viel. Ein kurzer Augenblick blüht es auf und dann ist es weg. Mittelpunkt dieser Welt ist der lebendige Gott. Wir sind nur ganz kleine Randfiguren in den Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben. Und wenn du mit Gott streitest, mit Gott nicht klarkommst, häufst du dir alles an zum Gericht. Es kommt mir so wie vor, wie wenn einer, der schwer krank ist und am Straßenrand liegt, und dann kommt der Notarzt vorbei und will ihm helfen, und der spuckt ihm ins Gesicht. Gerade im Notarzt, der Einzige, der doch helfen könnte, ist doch Gott, der dir raushelfen könnte aus deinen Nöten. Der Einzige, der überhaupt eine Lösung hätte in den unlösbaren Nöten dieser Welt. Niemand sonst hat eine Lösung. Man kann im Berg hängen am Seil Und oben ziehen, stehen die, die ziehen einen raus. Aber es wäre ein Wahnsinn, ich würde das Rettungsseil kappen und mit dem Beil abhauen und sagen, ich ärgere mich. Das Einzige, was mich retten kann, das kann ich doch nicht zerstören. Und deshalb ist es so schrecklich, wenn ich mit Gott hadere, mit Gott im Streit liege. Das Allerschlimmste, Gott anzuklagen, das haben die Israeliten getan. Das haben sie permanent getan auf dieser Wüstenwanderung. Israel, das ist doch der Augapfel Gottes. Israel, das ist Gottes auserwähltes Volk. Du, wenn die Israeliten schon daran gescheitert sind, wie viel schlimmer ist das bei uns allen? Mit den Christen kann man keinen Staat machen. Sondern wir versagen fortwährend, weil wir uns an Gott versündigen. Ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Da heißt es auch, an ihnen, denen da in der Wüste, hatte Gott kein Gefallen. Wenn wir so Gott mit Füßen treten, mit Murren, mit Anklagen, mit Feindschaft, hat Gott kein Gefallen. Paulus hat ja die Geschichte noch einmal aufgegriffen im 1. Korintherbrief, Kapitel 10. Müsst ihr in Ruhe mal lesen. Paulus sagt, das ist doch uns zur Warnung geschrieben. Das ist doch für uns ganz wichtig, damit wir es nicht machen wie die da in der Wüste. Aber wir machen es ja so. Und es ist die ganze Not. Wir bauen tolle Kirchen und wir haben schöne Lieder und was wir alles haben. Aber in unserem Herzen haben wir eine Feindschaft gegen Gott, gegen seine Gebote, gegen seinen Willen. Wir sind fern von ihm. Wir laufen davon. Wir wollen nicht auf ihn hören. Wir interessieren uns nicht für ihn. Jetzt lass mich da bloß ein paar Dinge mal rausgreifen, dass wir da entlang gehen. Keiner kann Gottes Wege verstehen. Das ist mein erster Punkt. Keiner kann Gottes Wege verstehen. War neulich vor ein paar Tagen eingeladen in eine Gruppe. Da gibt's ja heute so Glaubenskurse. Und ich habe das Material durchgesehen. Sie haben mich gebeten, dort in dem Kreis, ich soll zur Führung was sagen. Ist ja interessant, wie führt Gott? Ich habe das Material geprüft, da stand viel Käse drin. Mist. Da stand zum Beispiel drin, dass Gott durch Träume redet. Ich bin dankbar, dass Gott in meinem Leben noch nie durch einen Traum geredet hat. Also dieser Schrott, was ich träume, manchmal auch dieser Schmutz, ich bin froh, dass Gott nicht durch Träume redet. Dann stand dran, dass Gott durch Propheten redet. Sicher in der biblischen Zeit, aber heute. Ich bin froh, dass Gott nicht durch die Propheten redet, denn die Propheten, die ich kennengelernt habe, haben alle Dinge erzählt, die nach ein paar Jahren sich als falsch erwiesen haben. Ich bin froh, dass wir nicht auf diese Gaukler und Taschenspieler hören müssen. Propheten und Träume. Und dann kam, und Visionen. Also auch da mit den Visionen, das sind oft Wunschbilder, die wir uns provozieren. Wodurch redet denn Gott? Einzig und allein durch sein Wort. Und wenn wir mal die Bibel ansehen, wie Gott führt, da steht's doch drin, wie führt er Gott? Wie bei dem Wüstenzug. Er führt uns so, dass wir es nicht verstehen. Dass wir es nicht begreifen. Ich könnte ein einfaches Beispiel machen. Ich bin Ende November umgezogen. Wir haben so eine wunderbare Wohnung gefunden, ein bisschen kleiner, wo wir uns verkleinern konnten, unserem Alter entsprechend. Herrlich am Kurpark in Bad Cannstatt. Und wir sagen natürlich weiter, hat uns Gott geführt. Aber warum sagen wir das? Weil es uns passt, weil es uns gefällt, sagen wir. Oder ich habe so eine wunderbare Frau. Da hat Gott mich geführt, wie ein blinden Gaul, gell? Sonst hätte ich das super Mädchen ja gar nicht gefunden. Wir sagen das immer, wenn wir ganz wunderbare Dinge erleben, da hat Gott mich geführt. Wir haben ein 8 Jahre altes Auto gekauft, das ist jetzt im 19. Jahr und fährt ohne Mängel. Werkstatt sagt, da können Sie noch 10 Jahre fahren. Das glaubt ihr nicht, aber Gott hat mich geführt, dass ich so Glück gehabt habe. Wir sagen immer, wenn es uns gefällt, das ist Führung Gottes. Aber in der Bibel ist umgekehrt. In der Bibel wird immer gesagt, Gott hat geführt, wenn er tut, was uns nicht passt. Wenn er tut, was uns nicht passt. Denk mal an den Josef.
Der Josef wird von den Brüdern nach Ägypten verkauft. Der Josef kommt ins Haus des Potiphar. Der Josef wird von dieser bösen Frau verführt. Sollte verführt werden. Josef kommt unschuldig ins Gefängnis und bemerkt, das war Führung Gottes. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass die Dinge in deinem Leben, die dir gar nicht passen, Führung Gottes sind? Wir lehnen uns so schnell auf und sagen, der Arbeitsplatz gefällt mir nicht. Oder die Gemeinde gefällt mir nicht, wo ich bin. Bei der Gemeinde möchte ich dir nur sagen, wir wollen Gemeinde verlassen, wo Christus nicht geehrt wird, wo sein Wort mit Füßen getreten wird. Das ist ein Grund zum Verlassen. Aber sonst, wenn Christus geehrt wird und sein Wort dort gelehrt wird, müssen wir aufpassen, ob wir so was nach unseren Empfindungen gehen. Führungen Gottes, wenn es einem nicht passt. Wie heißt am Anfang des Wüstenweges der Israeliten, Gott ließ sie einen Umweg machen. Nicht einen direkten Weg nach Kanaan, ein Umweg. Und dann führt er sie mitten in die Wüste. Also, wenn man als Tourist durch die Wüste fährt, es gibt ja nichts so Schönes wie die Wüste. Wenn man als Tourist dorthin kommt, im luftgekühlten Busch und sein Picknick dabei hat, ob das die Sinai-Wüste ist oder die Wüste Gobi, bin da mit dem Sonderzug gefahren und er hat in der Nacht gehalten in der Wüste Gobi zum Sonderlauf. Herrlich, dann geht man zurück in seinen Abteil und im Speisewagen der Frühstück. Wunderschön. Aber die Wüste ist lebensfeindlicher Raum. Gott führt mich in ein Gebiet, wo man gar nicht mehr leben kann, wo man gar nicht durchkommen kann. Gibt's denn das, dass Gott seine Leute so führt? Und ihr müsst mal die Bibel lesen. Ich sage mal, Gott offenbart seinen Willen in seinem Wort und Führung verstehen wir nur durchs Wort Gottes. Ihr könnt die Bibel lesen, wo ihr wollt. Wie der Paulus große Pläne für seine Mission hatte, in der Türkei wollte er nach Pontus an die Küste des Schwarzen Meers. Da heißt, der Geist Gottes wehrte es mir, hat es ihm aus der Hand geschlagen. Sind da Räuber gewesen, die ihn brutal zusammengeschlagen haben? Waren es da Soldaten, politische Unruhen? Ihr habt überhaupt gemerkt, dass in der Reichsgottesgeschichte ganz viel so ging, dass Gott Dinge zerstört hat. Das war, sag mal, Herr, wir wollen dir doch dienen, warum trittst du uns so in den Weg? Die größten Missionare sind nie an den Platz gekommen, wo sie hinkommen wollten. Der Livingston wollte nie nach Afrika. Der große Entdecker Afrikas, der wollte immer nach China. Und hat Gott ihm gewehrt und hat nach Afrika geschickt. Und hat Gott ihn gebraucht. Und das geht nie nach deiner Lust. Ich kenne junge Leute, die sagen, Gott hat mich nach Thailand berufen. Und sage, Quatsch, du hast einen Film im Fernsehen gesehen von Thailand. Deshalb möchtest du dahin. Lass mal Gott wirklich dich führen. Hör drauf, wo wirst du gebraucht und dann lass dich senden. Es geht nicht nach Lust und Liebe. Also bei der Hochzeit, da dürft ihr ruhig ein bisschen gucken, ob das auch passt oder so. Da würde ich mich dann nicht so zwingen lassen. Aber das ist auch eine Sache des Verstandes, sonst kommen wir irgendwo falsch an. Aber bei der Führung Gottes in unserem Leben, wo wir aufpassen, dass wir das von der Bibel begreifen, dass Gott uns so führt, dass man Gottes Führung oft nicht verstehen kann. Und dann stehen sie in einem Filztal, rechts und links Filzwände, und vor ihnen liegt das Wasser, das Schilfmeer, und hinter ihnen kommen die Ägypter. Und da ist kein Boot da, wo man hinüber kann, und sie schrien, es kann doch nicht wahr sein, und sie wissen nicht, was sie machen sollen. Und dann sagt das Volk Israel, wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Sie wollen ausbrechen aus der Führung Gottes. Das ist ganz furchtbar. Dass unser Herz so wankelmütig ist. Ich bin ja so dankbar, dass der Hermann Hofsess immer wieder auf dieses Wort kommt. Friedrich von Bodelschwing ging nie in eine normale Schule. Er ging mit dem späteren Kaiser Friedrich. Das war der Kaiser Friedrich, der 1888 starb im Dreikaiserjahr. Der hatte Kehlkopfkrebs. War ein Jugendspielfreund vom Kaiser, späteren Kaiser Friedrich. Höchster preußischer Adel. Der Vater war Minister in Berlin. Sein ganzes Leben zum Kronprinz, der später von Wilhelm I. folgte, der Friedrich, offene Tür im Schloss. Und er hat sich von Gott führen lassen, wurde Pfarrer der Straßenkehrer von Paris. Da waren damals die deutschen Gastarbeiter in Paris. Und er ist dorthin gezogen, wohnte unter den Gastarbeitern und hat Die Türe nie abgeschlossen, stand dran, herein, ohne anzuklopfen. Für die Ärmsten der Armen. Und dann hat Gott ihm in 4 Wochen alle 4 Kinder weggenommen. Die sind an Keuchhusten gestorben. Gerade in der Weihnachtszeit. Müsst ihr mal lesen, wie er das seinen Eltern geschildert hat. Wie hart Gott sein kann. Hör doch auf mit diesem Geschwätz vom lieben Gott. Gott kann so unheimlich hart in unserem Leben sein. Da war ein Pastor in Delwig in Westfalen. Als er in den Bankenzimmern saß, im Frühjahr vor den Gräbern, alle 4 Kinder weg. Und dann kam die Frage, ob er in Bielefeld ein kleines Heim übernimmt. Da waren 8 Geisteskranke. Und er sagte, ja, Gott, ich lass mich senden. Und hat ein Betel aufgebaut. Mit 8000 Kranken wurden das dann schließlich. Weil niemand sich um Geisteskranke gekümmert hat. Das war der Bodelschwing. Und die Führung Gottes in so einem Leben muss man mal betrachten. Und lest doch so eine Biografie, wie das. Und sagt, für uns, ich möchte das doch lernen, wie Gott führt. Nicht dauernd, wie mir's gefällt und wie mir's passt, sondern wie Gott es macht. Und dass das Herz so eine riskante Sache, wir kommen nachher nochmal ausführlich drauf mit dem Herzen. Ganz tief in uns steckt dieses Herz, das Herz, das so begierig ist. Na, was wollen wir denn immer von uns Herzen? Wir wollen Wellness, wir wollen Süßes, wir wollen genießen. Aber liebe Freunde, unser Herz lässt sich so leicht reinlegen zu allem Dreck und Schmutz. Mein Herz. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Das gibt's doch nicht. Dieses Ägypten ohne Hoffnung, ohne Ziel. Und dann steht der Mose hin und sagt, der Herr wird für euch streiten. Nie sagt er, ihr müsst jetzt. Das ist ein ganzes Missverständnis von uns. Du sollst in deinem Leben erfahren, wie Gott für dich streitet. Dass die ganze Führung Gottes, dass er uns an den Punkt bringt, wo wir kapieren, was er macht. Der Herr wird für euch streiten, ihr werdet still sein. Du kannst die Hände in den Schoß legen. Ich habe das oft gehört, man darf doch nicht die Hände in den Schoß legen. Du musst sie in den Schoß legen, bis du begreifst, der Herr macht es. Und es ist ganz wunderbare Gnade, wenn man die Hände noch regen darf. Ich bin jetzt in einem Alter, wo ich Gott danke, dass ich noch darf. Alle sagen, du bist jetzt alt. Du musst jetzt auf die Ofenbank, aufs Kanapee liegen, alter Opa. Ist doch herrlich, wenn wir noch was tun dürfen für den Herrn. Das ist doch Gnade, wenn er uns noch braucht. Aber das Entscheidende macht er. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet still sein. Tretet nur hin und seht zu. Guckt mal, was der Herr für euch tut. Guckt doch mal hin. Und dann kommt so majestätisch, ich habe meine Bibel außen hingeschrieben. Habe ein Jahr wieder vorne angefangen, einmal im Jahr die Bibel durch. Majestätisch habe ich hingeschrieben. Sag dem Volk, dass sie ziehen. Und das ist doch Wasser. Und sie treten in diese Fluten und die Fluten teilen sich. Verstehe, wer es will. Für Israel war das das höchste Erleben, was sie hatten. Es wird nur noch getoppt, wie man heute sagt, überboten durch Kreuz und Auferstehung von Jesus. Das sind die ganz großen Wunder, unter denen wir stehen und wo wir uns freuen und sagen, das ist ja wahr. Und da hat die Miriam eine Pauke genommen. Ich wundere mich, dass sie eine Pauke in der Wüste hatte. Und dann singt sie, der Herr, der Herr, der Herr, eine herrliche Tat getan. Der Herr ist meine Stärke. Die Ägypter sind ja auch nachgezogen und sind ersoffen in den Fluten. Das können andere nicht tun. Das können nur die tun, für die Gott streitet. Und jetzt geht's weiter. Es war noch nicht genug. Dann sind sie in die nächste Quelle gekommen und das war Bitterwasser. Aber da will man uns halt nicht aufhalten. Und dann sind sie wieder weit und wieder Herr ihnen befahl. Und wieder in der glutheißen Wüste sitzen sie und wieder kein Wasser. Ja, hat denn Gott noch nicht genug? Nein, er hat nie genug. Du musst wissen, dass das Normale auch deines Lebens ist, wenn du mit Gott gehst, dass du durch viel Bedrängnis und Not gehst. Und wenn du in deinem Leben keine Not hast, dann nimm du die Not der anderen an und beug dich mit runter, der vielen Kranken, der Armen, der Leidenden, der Gottlosen, der Gefallenen, der Inhaftierten. Beug dich drunter. 1975 war das erste Mal in Afrika. Da hat in Uganda der Diktator Idi Amin geherrscht. Das war ganz grausam. War ein Boxer, so hat er sich immer gerne im Fernsehen gezeigt, ein Schauboxkampf. Und da hat die letzten Engländer, die noch im Lande waren, 200 Engländer waren noch geblieben, hat er gedemütigt. Da hat er sich von 4 Engländern in der Sänfte auf den Schultern tragen lassen, so die Rache des schwarzen Mannes, ihr Weißen soll das mal erleben. Und da war eine große Glaubenskonferenz, ganz im Westen, in Kabale, das ist das alte Erweckungsgebiet. Da waren 10.000 Afrikaner eine Woche lang zusammengekommen und haben Gottes Wort gehört. War toll. Herrliche Botschaften. Aber der ganze politische Druck lag auf dem Land dieses Diktators. Der hat ja später den Erzbischof ermordet, der Idi Amin. Der Erzbischof war da noch dabei und die hatten da über das Thema gesprochen, Versöhnung. Aber wir trafen uns da abends mit den Leitenden immer noch zur Abendandacht und da war ein englisches Teeplantagen-Ehepaar namens Wilson dabei. Die hatten eine große Teeplantage und sie haben gesagt, wir sind immer noch nicht geflohen. Ich sage, wie halten Sie das aus? Und ich vergesse das nie, wie wir draußen in der afrikanischen Nacht standen. Der Frau laufen die Tränen runter, sagen, wir wissen nicht, ob wir noch mal lebend rauskommen. Gestern kam das Militär mit Hubschraubern in der Nacht. Wir dachten schon, jetzt ist das Ende, jetzt werden sie uns erschießen. Aber da sagt sie, wie haltet ihr überhaupt durch unter diesem Druck? Und da sagt sie, wissen Sie, das Lied, das vorhin mein Mann am Klavier gespielt hat, das wir alle gesungen haben, das ist ein englisches Lied, Trust and Obey, Vertrau und Gehorche. Ein ganz wunderbares Lied, wenn wir durch die dunklen Täler unseres Lebens wandern. Vertrau und Glaube im Gehorsam. Der Gehorsam gehört ganz wichtig zum Glauben dazu. Glauben ist nicht bloß Vertrauen. Ich würde es euch jetzt gerne im Neuen Testament einmal zeigen, den Worten Jesu, dass immer beim Glauben genauso viel wie das Vertrauen, das Gehorchen dazu gehört. Das gehorsame Hingehen. Die Aussätzigen wurden erst rein, die 10 Aussätzigen, als sie hingingen, losliefen mit ihrem Aussatz, wurden sie rein. Erst als sie es gehorsam taten, erst im Gehorsam setzen sie es in Vollzug. Und so war es hier ganz wichtig, dass das Volk Israel in die Wüste zieht und dort in der glutheißen Wüste ist. Und jetzt kennen wir ja das Ende des ganzen Wüstenzugs. Wisst ihr, es war der herrlichste Segensweg. Schöner kann man den Segen Gottes gar nicht mehr erleben. Wenn man den ganzen Wüstenzug Israels ansieht, eine Kette von Offenbarung der Herrlichkeit Gottes. Da leuchtet plötzlich in der glutheißen Wüste mit der flimmernden Luft plötzlich die Herrlichkeit Gottes aus. So schön haben sie es gar nicht mehr gesehen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Also, mir war zunächst mal wichtig, dass wir über die Führungen reden. Jetzt machen wir mal weiter und ich will es mal thematisieren, dass wir es auch behalten können. Führung, dass wir das begriffen haben. Aber jetzt geht es darum, warum tut das Gott? Das zweite Punkt, warum tut das Gott? Schlag mal 5. Mose 8 auf. Nach 40 Jahren hält Gott Rückblick auf diese ganze Zeit in der Wüste. Vers 2, gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Vers 3, er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten. Jetzt kommt zweimal immer die Begründung, warum tut das Gott? Im Vers 2 heißt, dass er dich demütigte. Will Gott uns demütigen? Ja. Wenn Gott uns demütigt, macht er uns groß. Keiner von uns ist demütig. Wir sind alle von Geburt sehr stolze Leute. So werden wir geboren. Wir sind stolz auf unsere Gaben. Übrigens ist das heute ganz verbreitet, auch unter den bibeltreuen Christen, auf die Gaben stolz zu sein. Hab da beim berühmten Fernsehprediger, der da kommt, habe ich das gehört. Wir wollen die Leute nicht schlecht machen. Nein, wir wollen niemanden schlecht machen. Ich bin ein schlechter Mensch. Bin dem Hermann Hofsess so dankbar, dass er wie kein anderer dies zum Thema macht. Vergesst das nicht, die wenigen Minuten, wo ich bloß dabei war, der Jugendkonferenz für Weltmission, jetzt auf der neuen Messe in Stuttgart. Wir sind doch vor Gott ein Stinkstiefel. Keiner von uns ist doch reinen Herzens. Keiner. Keiner von uns ist ohne Sünde. Und nicht bloß wegen gestern, sondern wegen heute. Keine Stunde meines Lebens, wo nicht die Sünde in meinem Leben Platz hat. Aber wir lügen uns drüber hinweg. Alle. Ich bin nächste Woche wieder in die Justizvollzugsanstalt in Heimsheim. Das ist dort an der Autobahn Karlsruhe, Stuttgart. 450 Männer. Kommen zur Bibelstunde 50 Männer. Tolle Haufen. Das sind fast alles lebenslängliche Mörder und was weiß ich. Aber ein Stolz, ich bin doch nicht schlecht. Ich habe bloß ungeschickte Situationen gehabt. Wie hat der eine gesagt, ich habe die Grenze zwischen Zuhälter zwischen Türwächter und Zuhältern immer begriffen. Da bin ich hineingerutscht. Und der nächste sagt, ich bin so eine komische Freundin gehabt. Und dann der Mord und der andere sagt, war immer die Situation. Nein! Liebe Freunde, erst da wird's interessant, wo wir sagen können zu den Freunden, ich bin nicht besser als ihr, hier in der Haftanstalt. Wir sind genau die gleichen vor Gott. So stehen wir da, auf dass er dich demütigte. Gott hat solche Mühe, es uns zu zeigen, wer wir sind. Warum hat Gott uns, unseren Leib, das ist ein Wunderwerk, aus Erde geschaffen? Damit wir uns nie überheben, wir sind doch bloß Verwesung. Wie oft habe ich erlebt bei der Beerdigung, dass doch Leichenbestatter da bei der Beamte, der da das macht in Stuttgart in den Feierhallen, der sagt, heute können wir das Sarg gar nicht in die Halle schieben, der stinkt schon so. Mal haben wir es erlebt, dass sie nicht mehr den Sargdeckel zugebracht haben, weil sie aufgedunsen war. Mensch, was ist der Mensch nach 2-3 Tagen und das noch im Kühlhaus? Das ist doch mein Leben. Wer bin ich denn? Das zerfällt. Hat Gott uns ein Leib gegeben, dass man eigentlich jeder sagen müsste, so halt, wir können doch nie mehr uns, und wie sollen wir uns erheben wider Gott, wo wir doch so kleine Leute sind? Wir können doch gar nichts verstehen. Übrigens, wenn einer sagt, ich habe Fragen, die kannst du mir beantworten. Ich kenne viele Fragen. Warum bist du im letzten Jahrhundert geboren und im vorletzten? Warum bist du in Deutschland geboren und in Amerika? Warum bist du bei diesen Eltern geboren? Warum bist du als Mann geboren, nicht als Frau? Lauter Fragen, die ich stellen kann. Ich verstehe doch ganz wenig. Wer bin ich denn? Gott demütigt das Volk und versuchte damit kund werde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten wirst. Nicht. Das will Gott wissen. Ob dein Herz, was ist mit deinem Herz los? Das Innerste in deinem Leben, das ist das Problem, dein Herz. Wir sagen immer, das Problem sind die Politiker. Das Problem ist die Wirtschaft. Das Problem ist die Ungerechtigkeit. Das Problem ist dein Herz, das Menschenherz. Da zeigt es Gott das Hauptproblem bei seinem Volk Israel. Das Hauptproblem ist das Menschenherz. Gott kämpft darum, wann wird das Menschenherz endlich anders sein. Heute kommt da wieder das so in Mode mit, dass man sich so hochhieft, stimmungsmäßig, und die Augen schließt und dann Hände hoch. Liebe Freunde, mit Mystik können wir uns millionenfach überhöhen und nach höchsten Dingen streben, aber wir würden kein Stückchen in unserem Herzen anders werden. Das bleibt mein böses, ungehorsames Herz, das nicht in den Willen Gottes einwilligt will. Dass Gott nicht vertraut, dass ein abgrundtiefes Misstrauen gegen Gott hat. Und jeder hat dieses ungläubige Herz. Jetzt beobachtet mal in eurer Konkordanz, wie oft das vorkommt mit dem Herzen. Das ist das große Thema. Wie hat Jesus davon gesprochen? Dass er sagt, das Problem ist nicht das, was wir aufnehmen an Sünde und Gedanken und Bilder. Das Schlimmste ist, dass unser Herz das sucht. Das aus dem Herzen kommen arge Gedanken, aus dem Herzen, aus dem Menschenherzen. So sagt Jesus, da liegt das Hauptproblem. Das Schlimmste, was wir machen können, ist eine oberflächliche Bekehrung, dass wir unsere Formen ändern. Dass wir Lieder summen und mitsingen und ob er Knien betet und mit erhobenen Händen, da kann man alle Formen, immer aufs Herz muss doch bekehren. Das ist gewusst, in welchen Formen du bist. Und das ist ja das Schlimme bei der Heuchelei, dass wir Formen praktizieren, aber im Herzen ist nicht dabei. Euer Herz ist ferne von mir, sagt Gott. Euer Herz ist ferne von mir. Mit den Lippen. Da kann Gott sogar sagen, tu weg von mir das Geplärter einer Lieder. Deshalb sage ich, ich habe so Vorsicht, ob wir Gott mit unseren Liedern ehren. Wahrscheinlich singen die Engel noch viel schöner. Aber wie ich hergefahren bin, ich, jetzt im Alter tut meine Stimme auch nicht mehr schön, aber ich habe gebrüllt, die güldene Sonne, Morgenglanz der ewig an der herrliche Sonne. Und ich weiß, Gott hat's gesehen und sich gefreut, was aus dem Herzen kam. Wenn es aus dem Herzen kommt. Herr, ich liebe dich, ich habe dich von Herzen lieb. Was war das toll, als ich mich verliebt habe. Und schon in der Brautzeit gibt's ja manchmal Spannungen. Die Braut gehört ja noch den Eltern. Man lebt ja noch nicht zusammen. Ihr wisst ja, das ist ein ganz tiefen Sinn, das ist wunderbar. In der Brautzeit kann man auch ein Verhältnis wieder lösen. Wir gehören einander nicht, wir wollen auch keine leibliche Gemeinschaft haben, das geht gar nicht. Man will das ja unter dem Segen Gottes haben. Ich kann doch nicht mit einem Mädchen körperliche Gemeinschaft haben, ohne das Ja Gottes. Und das ist ein Gottesdienst der Gemeinde, das nennt man Trauung, was Wunderbares, gesegnet. Und das auch plötzlich unsere ganze Geschlechtlichkeit und Segen Gottes kommt. Aber da waren wir so ganz groß in den Spannungen, wo es oft so war, bis man sieht, erst ist ja herrlich, wenn man dann heiraten kann, dann zusammenlebt unter dem Segen Gottes. Aber in den Spannungen war es uns immer wichtig, dass ich zu meiner Braut gesagt hätte, du weißt ja, wie es in meinem Herzen steht. Ich habe dich von Herzen lieb. Und wenn es dann immer so Spannungen gibt, Missverständnisse, oder wenn man sie weiß ja, was in meinem Herzen ist. Ich kann Gott genau sagen, ich habe dich doch von Herzen lieb, du weißt doch, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Da kommt es ja wieder beim Petrus, wo Jesus ihn fragt, hast du mich lieb? Dreimal, hast du mich lieb? Kommt das bei dir von Herzen? Jesus will deine Liebe haben, weil das im Herzen ist. Oder jetzt im Vers 3, 5. Mose 8, auf dass er dir kundtät, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Du kannst dein Leben, deine Krisen, deine Fragen nur deuten vom Wort Gottes her. Deshalb ist mir so wichtig, Führung Gottes verstehe ich nur aus dem Wort Gottes, aus der Bibel, weil Gott in seinem Wort redet und wir leben vom Wort Gottes. Es ist ein Lichtschein auf unserem Wege. Wie heißt es am Anfang der Bibel? Ganz auf erster Seite, das Menschenherz ist böse von Jugend an. Das Menschenherz ist ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Die Psychologen doch nicht. Die Psychologen können das Herz gar nicht verändern. Es gibt nur einen, der das Herz wandeln kann. Das ist der große Herr, der Heiland Jesus, der Herzen bekehren kann. Dieser Beherrscher kann Herzen bekehren. Öffnet ihm Tore und Türen fein bald. Gibt so ein Lied von Allendorf. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden. Der kann Herzen bekehren. Der Allendorf hat noch ein anderes Lied gedichtet. Ich sing das so gern, aber es kommt in vielen Liederbüchern gar nicht mehr drin. Herr, habe Acht auf mich. Und da beschreibt er das, wie unser innerstes Herz sich immer wieder so tarnt und versteckt und dann sagt, Herr, es ist doch nicht böse, was ich tue und verbirgt sich vor Gott und will das nie bis ins Innerste durchgerichtet haben, von Gott geklärt wissen, was los ist. Der Feind, der legt in unserem Herzen oft solche Stricke, dass wir gefangen sind an irdische Dinge, die uns von Jesus wegziehen. Und dann merken wir es am Anfang gar nicht, wenn wir uns nicht prüfen in der Tiefe unseres Herzens, was Gott will. Also bei den Evangelikalen ist ein Modewort gang und gäbe. Ich bin immer dagegen zu Felde gezogen, habe aber überhaupt nichts erreicht. Das Wort, dass man von Außenstehenden spricht. Also ist ja schön, dass man evangelisiert. Evangelisation ist ganz wichtig. Wir sollten noch viel mehr evangelisieren, aber das mit den Außenstehenden ist die falsche Einstellung. Wir laden Freunde ein, die auch auf der Suche sind nach Gott, die durch irgendwelche Umstände vielleicht noch nie die Gelegenheit gehabt haben, das Evangelium so zu hören wie uns. Das Wort, wenn wir zu den Außenstehenden reden, das ist ein Hochmut. Ich bin in jeder Evangelisation drin gesessen und habe das Evangelium verschlingen gehört. Und ich habe das gebraucht, jedes Mal neu, für mich. Weil Gott in mein Leben wieder das ganz klar sagen muss, richtig wieder aus. Für mich ist das für jede Verkündigung wichtig, dass etwas Evangelistisches drin ist. Den Bußruf, die Umkehr zu Jesus hin. Wir sind doch oft so sichere Leute und verlassen uns drauf und unser Herz ist ganz weit weg. Wie schnell verlottert man da im Trott der Tage? Wie schnell kommt man da hinein in irgendwelche Abhängigkeiten der Sünde? In der Evangelisation, wo ich das festgemacht habe mit Jesus mit 15 oder 16 Jahren in Bayern, Frankenland, da war ein Pfarrer, der dort Gemeindepfarrer war, und der hat lang gekämpft für diese Evangelisation, hat toll vorbereitet, und da war die Kirche rabbelvoll. Aber ich verstehe doch, dem einen Abend, wie der Evangelist kam und erzählt, heute Abend hat sich der Pfarrer bekehrt, der schon vorher ganz dafür war. Der hat auch mit Jesus schon, aber du musst es immer in einer neuen Tiefe fassen. Manchmal ist das ja bei uns so, dass wir meinen, wir hätten das alles ja schon mit Löffeln gefressen und wir müssen immer wieder in neue Tiefen vorstoßen. Wie sagt der Paulus, nicht, dass ich schon ergriffen habe oder vollkommen, sondern ich jage ihm nach. Herr Paulus, du hast doch ergriffen. Nein, sagt er, ich will noch viel mehr von Christus ergreifen. Da kann einer nie sagen, ja, wir haben's und die anderen haben's noch nicht. Wir sind doch selber die, die es noch viel mehr haben, und das steckt die anderen erst an. Wenn wir selber suchen, jetzt versteht ihr, was ich meine, wenn wir da so sicher reden über die anderen, die stehen halt draußen und wir sind drin. Natürlich ist das wichtig, ob ich Jesus kenne, aber wie kümmerlich kennen wir Jesus? Da hat ja ein Missionar einmal zum Hudson Taylor diesen berühmten Brief geschrieben. Wir haben erst genippt, so ein kleines Lippenfeuchtigkeit genommen von einem See, der unendlich ist. Wir haben das ganz wenig genommen, und das der große Missionar Hudson Taylor. Wir haben doch noch gar nicht das begriffen, was Gott in unserem Leben machen will. Und ich denke auch, es wird, heute redet man so viel von wachsender Kirche, ich finde das so dumm, denn wir haben eine schwindsüchtige Kirche, überall wird es leer, auch in den Freikirchen. Da gibt's manchmal noch wachsende Kirchen, aber das ist eine Modesache, das ist ein bisschen Musik, und nach 3 Jahren kommt halt die Schwindsucht wieder hinten nach. Wenn wir nicht wieder ganz von innen heraus mit dem Herrn beginnen, Erneuerung, Hingabe vom Herrn, der Herr muss das tun. Wir bauen keine Gemeinde, der Herr baut Gemeinde, ich will bauen meine Gemeinde. Und er macht das. Und deshalb steht da, dass das Volk Israel, ja, jetzt nenne ich es mal, ausgerutscht ist, gestolpert ist, hingefallen ist, an Gott gescheitert ist auf dem Wüstenzug. Und wie viel mehr passiert das bei uns, dass wir ausrutschen, uns fallen und dass der Geist Gottes nicht mehr wirken kann. Und dann haben wir noch unsere Aufgaben, wir sprechen noch in der Versammlung, wir halten Bibelstunden, wir halten Kinderstunden, aber der Geist Gottes kann nicht mehr wirken, weil zwischen Gott und uns eine Mauer liegt, der Schuld, die wird bereinigt. Die bereinigt werden muss, da muss Buße her und Erneuerung. Also, warum führt Gott seine Leute so in diese Stunden hinein? Führe uns nicht in Versuchung, beten wir im Vater unser. Martin Luther sagte in seiner Auslegung im großen Katechismus, Gott versucht niemand. Doch, er bringt uns ganz oft an den Punkt, wo wir unsere Sünde erkennen, unsere Gottferne erkennen, wo wir aufwachen und jetzt Buße tun können und uns ganz auf den Herrn verlassen und merken, niemand kann uns helfen als der lebendige Gott allein. Und dass du es nochmal weißt, für die Christengemeinde sind nicht die Feinde von außen gefährlich. Auch nicht die Islamisten, die schon auch im letzten Jahr wieder Tausende von Christen in Nordnigeria oder auf den Molukkeninseln umgebracht haben, die sind nicht die Gefährlichen. Sondern was gefährlich ist, ist der Unglaube in unseren Herzen, in den Christen. Das ist allergefährlich. Und das macht die Christenheit lahm. Der Unglaube. Und da muss Erneuerung her. Und das ist ja so herrlich, dass der Herr da ist. Er ist der Arzt, der kommt, wenn er nochmal aufschlagt, Hebräer 4, toll, dass das in der Bibel aufgenommen wird. Ganz hinten im Neuen Testament vor der Offenbarung, Hebräer 4, Vers 7 bis 12. Wir lesen jetzt nur von Vers 7. Er bestimmt abermals einen Tag und spricht heute, da kommt es noch einmal vom Wüstenzug, wo Gott sagt, dieses Volk hat er nicht zur Ruhe führen können, weil sie ungehorsam waren, weil sie abgöttisch waren. Es sind überhaupt 4 Punkte genannt. Nochmal gut, dass wir es erwähnen. Vom 1. Korinther 10 erwähnt Paulus 4 Punkte, an denen das Volk Israel gescheitert ist. Ich will mich jetzt nicht drüber auslassen. Die Gelüste, das Begehren im eigenen Herzen von Dingen, die Gott uns nicht geben will. Der Götzendienst, andere Götter neben Gott. Unzucht und Murren. Da gibt es Leute, die behaupten, in der Bibel sei es nicht klar geregelt, wie unser voreheliches Verhalten sei. Das ist dauernd die Rede. Wie eindeutig ist Gott? Gott hat keinen Gefallen an uns, wenn wir Dinge tun, die die Bibel mit Unzucht belegt. Und da ist heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstocket eure Herzen nicht. Denn Gott will jetzt noch einmal zu euch reden. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Mach du die Tür nicht zu. Man geht ja oft so in eine Versammlung hinein und sagt, du, hat Gott mir wieder was aufgedeckt. Aber gut, nachher gibt's Essen, dann unterhalten wir uns über irgendein belangloses Ding, man fährt nach Hause und man bringt die Dinge nicht in Ordnung. Das ist ganz furchtbar. Verstockt dein Herz nicht. Das hat der Pharao gemacht. Er hat sein Herz verstockt. Und er ist dran gescheitert. Du musst, wenn Gott dein Herz berührt, wenn er in dein Gewissen hineinspricht, die Dinge aufarbeiten. Und zwar vor dem barmherzigen Heiland und Retter, der dir nahe kommt. Das ist schon im Alten Testament so wunderbar. Barmherzig und gnädig ist er, geduldig und von großer Güte. Psalm 103. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Gott will nicht die Sünde, sondern will sie wegnehmen. Er will sie versenken. Und ich wünsche euch, dass ihr heimfahrt alle von diesem Wochenende und sagt, vergeben und vergessen, ausgelöscht, kommt nie mehr vor. Das ist weggetan. Und ich habe Frieden gefunden in Gott. Wir haben keine eigene Gerechtigkeit, wie heißt in der Bibel, wie ein unflätiges Kleid, wie ein beschmutztes Kleid ist unsere Gerechtigkeit. Wir haben nur eine Gerechtigkeit, das Blut Jesu bedeckt meine Schuld. Und das ist mein Trost und meine Freude und meine Geborgenheit, dass er meine Schuld zudeckt. Ich bin gerecht, weil Jesus für mich bezahlt hat, weil Jesus sein Leben für mich gelassen hat. Das ist der einzige Grund, wie ich Gerechtigkeit erlangen. Ich kann nicht gerecht werden durch meine Anstrengung, durch mein Bemühen, durch meinen Eifer. Das geht nicht. Und auch das Letzte. Da steht mitten in der Wüste der Herr. Mitten in der Wüste der Herr. Da steht da, Mose geht auf den Fels zu. Da liegt ein großer Fels. Dort verstehe, wer es will. Da waren Felsen. Da war heiß, weil die Sonne auf ihn brannte. Ich habe in alten Auslegungen gelesen, dass von damals Touristen, Pilgern, die diese Städte besucht haben, die geschrieben, da seien so Öffnungen drin an diesem Felsen, sei ein roter Fels. Das spielt alles gar keine Rolle, es war ein Fels. Und der Mose tritt mit dem Stab hin, das war der Stab, den Gott ihm gab. Schlag auf diesen Felsen und dann kommt Wasser raus. Du, wie Gott seine Wunder setzt und tut, das ist unglaublich. Schon ihr seid junge Leute, wenn ihr euer Leben im Rückblick seht, in wie viel Not hat nicht Gott herrlich seine Gegenwart erwiesen. Vergesst das nie, wo ich als Schüler am Stöckach in Stuttgart von der Straßenbahn gesprungen bin. Das war so eine schadhafte Straßenbahn, noch nach den Kriegstagen bin hängen geblieben mit meinen Schuhen und bin da mitgeschleift. Ich sehe noch die Räder der Straßenbahn. Der Schaffner kam, der hatte damals noch so eine Tasche um den Bauch. Der hat mir so den Po versohlt. Aber dass ich nicht meine Hände abgefahren bekommen habe, nicht unter diese Räder kam. Wenn man in seinem Leben zurückblickt, manchmal schaut, was war da alles drin in deinem Leben an Güte und Wundern Gottes. Aber das Wunderbare ist, dass der Paulus dann im Korintherbrief sagt, es war ja eigentlich nicht der Fels und nicht bloß der Stab, sondern eigentlich war ja Christus die ganze Zeit da. Da gebraucht der Paulus eine Formulierung, die ist ein fremder geistliche Fels, der mitfolgte, war Christus in diesem Wüstenzug. Da war verborgen Christus da, aber für uns ist das ganz wichtig in den Führungen Gottes, dass es keinen Augenblick deines Lebens gibt. Und darum habe ich gesagt, dein ganzes Leben ist ein Tempel, Gegenwart des Herrn, wo er mit dir reden will. Und was ist denn da? Da will Jesus deinen Durst befriedigen, deine Sehnsucht befriedigen. Ich finde das ganz wunderbar, dass ihr Durst nach Leben habt. Und das Leben, das ist so wunderbar, dass uns Gott gegeben hat. Da hat uns Empfindung gegeben, dass euer Leben was ganz Tolles, Großes werden muss. Und Jesus ist gekommen, um euch Leben in der ganzen Fülle zu geben. Wie wenn man noch Sahne auf dem Kaffee oben drauf tut. Jesus ist gekommen, dass wir die Fülle vom Leben haben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Die Welt bietet uns kein Leben. Und Jesus bietet Leben. Wie kommt das immer wieder bei Jesus her? Wie er uns einlädt, kommt her zu mir. Und dann sagt er, wer Durst hat, der komme zu mir und trinke. Diese Geschichte wird auf einmal als ein Bild, wie Christus uns einlädt und sagt, komm doch zu mir und nimm. Und was gibt er denn? Wer an mich glaubt, von des Leibes sollen Ströme lebendigen Wassers fließen. Was ist denn das? Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Was ist denn das? Die an ihn, an Jesus glauben, die sollen seinen Geist bekommen. Was ist denn das? Der Geist Gottes. Ich merke immer, das ist ganz erschütternd. Jetzt müssen wir fast nochmal Lehrstunde machen im Heiligen Geist. Das Größte, was der Heilige Geist macht, Römer 8 ist ja das tollste Kapitel vom Heiligen Geist, dass er unser Herz neu macht. Hesekiel 36, ich will solche Leute aus euch machen. Ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr in meinen Geboten wandelt und meine Rechte haltet und nach tut. Dass Gott in seiner Wundermacht auch unsere körperlichen Schmerzen heilen kann. Das ist das Kleinere. Aber das Allergrößte ist, dass er unser bockiges, störrisches Herz verwandeln kann, neu machen kann. Durch den Geist. Ihr seid nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Das Wort von den Geistlichen dürft ihr nie mehr sagen für die, die Geld kriegen, für ihren Verkündigungsdienst, wie man sagt, die Geistlichen, als für Pastoren, Priesterdienst. Die Geistlichen, ihr seid geistlich, hoffentlich seid ihr geistliche Leute, dass der Geist Gottes euer Herz neu macht, eure Gedanken neu macht. Ihr seid nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Wie die Sünde geherrscht hat in eurem Leben, so herrsche jetzt Jesus in eurem Leben. So wie das vorher ganz automatisch war, dass die Sünde uns geleitet, so soll Christus unsere Gedanken in Besitz nehmen. Das ist das Wunderbare. Und wenn dann Jesus sagt, Ströme will er geben. Ich stand mal oben in Belém an der Mündung des Amazonas. Müsstet ihr mal sehen, wie breit der Amazonas ist. Nicht wie die Enz oder der Neckar oder der Rhein, so kleine Flüsschen. Kilometer breit. Der Rio de la Plata, das sind Flüsse. Der Ganges in seinem riesigen Delta. Jesus will die Fülle seines Geistes geben. Er will, ich will meinen Geist in euch geben und solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln, die von mit Freuden den Willen Gottes erfüllen. Sünde macht doch gar keinen Spaß. Was soll das Spaß sein, wenn ich meine Frau betrüge? Was soll das Spaß sein? Ich werde doch nie Freude haben an unrechtem Gut, das ich irgendwo mitnehme. Es hat noch nie eine Lüge gegeben, eine Notlüge, die den Menschen glücklich gemacht, die eine Situation bereitet. Es gibt doch gar keine Sünde, die uns glücklich macht. Wir sind nachher nur angeschlagen vom Gewissen und Leiden drunter. Sondern das Herrliche ist, dass wir verwandelt werden, erneuert werden durch den Geist Gottes. Jesus sagt, ich will ihn geben. Der geistliche Fels, der mitfolgte, sagt der Paulus, war Christus. Und das ist so wunderbar, dass uns das gilt in den Krisen unseres Lebens, wenn wir das erleben, dass er nicht nur Trinkwasser gibt. Er löst das. Wir haben manche Probleme lösen können mit Trinkwasser. Aber noch viel herrlicher ist, dass heute in der großen Weltmission das Allerwichtigste geschieht, dass Menschen das Lebenswasser empfangen, neues Leben bekommen. Und die kapieren es viel besser als wir. Wenn die plötzlich, wie es bei den Nordostindien, ein Stamm, waren alles Mörder, Kopfjäger. Und heute ist das größte Volk, aus dem am meisten Missionare in Indien kommen. In Nordostindien. Wunderbar, weil der Geist Gottes Menschen total verändert. Das kann nur der Geist Gottes, sonst kann es niemand. Der Geist Gottes kann Menschen so verändern, dass es neue gibt und er gibt seinen Geist. Da gibt es so schöne Lieder aus dem geh aus meiner Herzenssuche, Freund. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzeln treiben. Aber am schönsten Weise singen wir das nahe Fels des Heils geöffnet mir. Dem, was dein Gesetze spricht, kann mein Herz genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, es hilft alles nicht. Ich schmieg mich an dein Kreuz an und empfange das Heil, das du mir in Gnaden schenkst. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Das ist ja herrlich bei den Liedern, dass diese Gnade Gottes, die dem gilt, so wie Jesus sagt, komm doch, trink! Das kann jeder trinken, das ist das Allereinfachste. Lösch deinen Durst und trink nicht mehr das alte, schreckliche Brackwasser an den Pfützen der Welt, da wo du nur die Krankheiten holst. Ich freue mich, dass ihr hier auf dieser Freizeit seid. Dass ihr ein ganz wunderbares Leben mit Jesus habt und trinkt von seinem Geist, den er euch geben will. Die herrlichste Gabe seines Geistes. Neugeboren aus Wasser und Geist. Neue Menschen, neue Kreaturen. Ach, lasst uns alle wieder trinken.